Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity, wo ihr euch mit dem Code Was Bitcoin bringt in den ersten 6 Monaten 21% der Gebühren spart. Gleich mal reinschauen. Ich spreche heute mit Hendrik Leber. Ihr kennt ihn vielleicht von seinem Auftritt bei NTV vor einigen Wochen, wo er mit tiefem Wissen über Bitcoin für Aufsehen gesorgt hat. Warum über Aufsehen oder für Aufsehen? Weil eben er ein Investment-Veteran ist, Gründer und Geschäftsführer von Arcatis Investment KVG MBH. Ein Veteran mit über Jahrzehnten von Erfahrung und einer, der bereits seit langer, langer Zeit privat und auch mit seinen Firmen, mit seinen Fonds in Bitcoin investiert ist. Er wird uns heute erzählen, warum das so ist, was seine Überlegungen dahinter sind. Wir sprechen aber auch über die politische und wirtschaftliche Lage in Deutschland und wie das dort weitergehen könnte. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser wirklich spannenden Folge. Ich freue mich ganz außerordentlich verbunden zu sein mit Hendrik Leber. Hallo, Herr Leber.
Tag, Herr Ilch, hallo.
Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie sind der Gründer und Geschäftsführer der Arcatis Investment KVG MBH. Und ich habe Sie letztens bei NTV gesehen, wo Sie den Bitcoin-Markt eigentlich sehr gut analysiert haben, auf einem Level, das ich, sage ich mal, auf NTV noch relativ selten gesehen habe. Was daran liegt, dass Sie schon lange dabei sind, kann das sein?
Genau. Also wir haben das erste Investment, glaube ich, 2016 gemacht, sowohl privat als auch in einem Fonds, nachdem ich verstanden hatte, wie es funktioniert.
Wie können Sie mit dem Prozess ein bisschen erzählen, weil 2016 ist schon ziemlich spannend.
Ja, mir hat das jemand erklärt, also ich habe das auch alles nicht selber gelernt, sondern habe es mir erklären lassen von Menschen, von YouTube-Videos, aber auch an der Frankfurter Uni gab es mal einen Kurs, wie das mit dieser Blockchain funktioniert. Und das war einfach überzeugend. Also da werden einfach Daten in Pakete reingepackt und die werden aneinander geklemmt untereinander. Und das Ineinanderklemmen geschieht so mit einer Verschlüsselung, dass man daran an der Verschlüsselung nachher nichts mehr ändern kann und das nicht mehr auseinandernehmen kann. Also da wird ein Protokoll geschaffen, eine Art Buchhaltung, die sozusagen über Signaturen sozusagen kryptografisch festgehalten wird. Das ist so der eine Aspekt, also Sicherheit der Datenablage. Zweiter Aspekt ist, das geschieht weltweit auf Tausenden von Leuten, die das auf ihrem Computer haben. Das heißt also, wenn einer sagt, ich betrüge jetzt mal alle anderen, sind dann nochmal mehrere Tausend, die sagen, ich habe ganz andere Daten. Und also diese Verifizierung geschieht über diese Nodes, wo das abgespeichert ist. Und dann, was kann man mit sowas machen? Verrückte Idee. Man kann sagen, ich kann Transaktionen damit machen, weil die sind ja dann sauber dokumentiert. Es ist am Ende nicht besser als eine Buchhaltung, aber eine ziemlich sichere Buchhaltung. Und der Trick dabei ist, und das Schöne bei Bitcoin speziell, ist einfach, dass der Gegenwert, den ich bekomme, immer schwerer zu erreichen ist. Diese Tausenden von Nodes verschlüsseln und wachen über das System. Und diese Verschlüsselung wird immer schwerer und immer schwerer und wird irgendwann mal eine Obergrenze erreichen. Und dieses teurer werden führt zu einer Verknappung. Und weil Bitcoin so knapp ist und gleichzeitig so praktisch, hat das ein paar ideale Eigenschaften aus meiner Perspektive. Das mal so vielleicht als kleinen Rundumschlag.
Haben Sie damals danach gesucht, nach so einem Asset? Weil wenn wir 2016 sprechen, da reden wir von was? Bitcoin-Preisen unter 1000 Euro?
600 ungefähr, glaube ich, waren das damals. Also unser Einstieg war bei 600.
Das ist ziemlich viel Prozente, die wir da aufgegangen sind seitdem. Ja.
Aber es war eine sehr reale Diskussion mit meiner Frau. Wissen Sie, wir hatten vorher diese Griechenland-Krise. Und dann überlegt man sich so als braver Deutscher, meine Frau ist Schweizerin, was geschieht mit unserem Geld eigentlich? Und wenn der Herr Draghi uns das sozusagen wegnimmt, was habe ich dann eigentlich noch? Oder er sagt, er streicht da irgendwas zusammen, 10 Geldscheine für einen, 9. Oder, kann ja alles passieren, haben wir alles schon gehabt in der deutschen Geschichte. Und wir haben einfach gesagt, wir müssen einen Teil unseres Vermögens, liquiden Vermögens, sicher aufbewahren. Und dann denkt man natürlich erstmal Gold. Viele reiche Leute packen das in Gold, weil sie sagen, da habe ich alles. Ein Kollege sagte, Silber geht auch, aber da hat man ganze Badewannen voll. Silber ist ziemlich unpraktisch. Also Gold wäre in Frage gekommen. Und ich dachte, meine Frau findet das auch gut. So Frauen und Gold, das ist eine natürliche Beziehung zueinander.
Und Schweizer auch, ne?
Ja, Schweizer sowieso. Und dann sagt sie, diesem Herrn Draghi, den traue ich überhaupt gar nicht. Und dann haben wir über Bitcoin gesprochen. Meine Frau sagte, Bitcoin, da habe ich Vertrauen. Bei Gold kann viel passieren. Man kann, der Besitz von Gold kann verboten werden, zum Beispiel, hat es ein paar Mal gegeben. Der Transport von Gold kann schwierig werden. Plötzlich kann eine Mehrwertsteuer draufkommen. Also viele, viele Dinge, die passieren können. Und wir haben gesagt, mit Bitcoin halten wir uns aus all dem raus. Soll Herr Draghi doch machen, was er will. Wir haben unsere Bitcoins. Das war die Logik dahinter beim ersten Kauf.
Das war der private Kauf.
Ja, aber in der Firma habe ich das relativ schnell auch nachgemacht. Weil, also ich möchte ungern was anderes essen, als was ich meinen Kunden anbiete in unseren Investmentfonds. Wir haben es auch in der Firma gemacht dann. Allerdings war das damals nur in einem Fonds rechtlich zulässig. Mhm. Wir haben einen Tracker gekauft, also nicht den Bitcoin direkt, sondern über einen Tracker, der mir auch von Freunden empfohlen wurde. Und den haben wir bis heute, na gut, immer wieder abgebaut, aber der liegt weiterhin noch im Arcade Statini-Fonds drin.
Und wie haben die Kunden damals reagiert? Gab es da Feedback? Gab es da Nachfrage? Ist das?
Wir haben einen kleinen Teil von Kunden dazu gewonnen. Ich denke mal eine Veranstaltung, Fondskongress in Mannheim, da kam eine ältere Dame zu, sagt, Bitcoin, also ich verstehe es ja nicht, aber mein Sohn findet das klasse. Darum habe ich den Fonds gekauft. Also dann kam eine deutsche Versicherung, die sagte, Sie sind der Einzige in Deutschland, der da Bitcoin in einem Fonds drin hat. Können wir Ihren Fonds mit aufnehmen in unsere Angebotspalette? Also wir haben einige neue angezogen. Andere halten mich für verrückt, aber dann ist es einfach so. Ja.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie das dann auch sozusagen, weil es dürfte ja offenbar sehr schnell gegangen sein. Diese Diskrepanz zwischen 2016 und 2024 ist ja nicht nur vom Preis her gewaltig. Heutzutage haben wir BlackRock und wir haben einen US-Präsidenten, der darüber spricht. Also Bitcoin ist heute eine anerkannte Asset-Klasse. Damals war es gar nichts im Grunde.
Was ist schnell gegangen aus Ihrer Sicht? Oder?
Die Diskrepanz zwischen damals, 2016 und heute, ist ja unfassbar. Also
ja, und das merke ich auch im Gespräch mit Kollegen, die sagten, das ist Teufelszeug. Und da gibt es immer noch viele, die sagen, das ist Betrug und Ponzi-Schema und Teufelszeug. Und ich sage, naja, wenn es alle machen, dann mache ich es eben auch. Also ich merke, dass bei etablierten Kunden, und da spreche ich auch über Milliardäre, die ihr Vermögen anlegen, das langsam salonfähig wird. Wir haben das bei einem großen Geschäftspartner gemacht, so eine Mini-Position Bitcoin und Gold, so genannt. Mhm. Und dann ist erstmal ja vor Jahren erstmal auch alles wieder runtergegangen. So, und jetzt, wenn die schönen Zahlen da sind, geht man gerne raus und sagt übrigens, wir haben übrigens auch Bitcoin mit dabei. Ja, schau dir das mal an, wie gut das getan hat. Also ich glaube, das ist ein allmählicher Vertrauenszuwachs bei der breiten Bevölkerung.
Merken Sie das jetzt mit den 100.000? Haben Sie das schon gemerkt, dass es quasi jetzt ein Punkt gekommen ist? Weil was ich jetzt sehe, ich sitze da und lese einen Artikel nach dem anderen, in dem stehen dieselben Argumente wie 2016, 2020. Bitcoin ist ein Ponzi-Scheme, Bitcoin ist, ist nichts wert. Bei den Profis merken Sie schon eine Änderung zum Positiven?
Ja, doch allmählich, aber nur deswegen, weil jeder es hat und man nicht beiseite stehen möchte. Also Fear of Missing Out mehr als wirkliche Überzeugung. Was ich auch immer wieder bemerke, die Leute haben sich nicht mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Das denke ich mal, das ist intellektuelle Faulheit. Es gibt ja diesen Circle of Competence, über den man gerne spricht. Was verstehe ich, was verstehe ich nicht? Und viele sagen, ich kapiere es nicht. Und es ist nicht so viel Arbeit, die Mechanismen zu lernen. Also ich habe es geschafft, meine Frau hat es geschafft, dann können es andere auch. Die Mechanismen dieser Blocks, die ineinander greifen, die Mechanismen des Verschlüssels, der Dezentralisierung, der Knappheit, das kann man mit, ich sag mal, wenn man für eine Waschmaschine einen halben Tag einsetzt, Kauf der richtigen Waschmaschine, dann kann man für so eine Investition auch ruhig mal ein paar Tage einsetzen und sich vertraut machen. Die Informationen liegen wirklich gut herum, ist sehr transparent. Und da mache ich anderen Leuten Vorwurf, dass sie es nicht kapieren und auch nicht, dass sie, habt doch bitte mehr Misstrauen gegenüber dem Fiat-Geld, so heißt es ja, dem Zentralbankengeld. Ich denke da immer zurück an Goethe Faust 2, ich weiß nicht, wer ihn alles gelesen hat. Da geht es ja drum, Papiergeld, das sind ja die Bodenschätze im Boden, die sichern das Ganze ab. Das ist ja der Wert, der hinter dem Papiergeld steht, bis das in Faust 2 richtig schief geht und der Untergang kommt. Und das Papiergeld heute, ich meine, es ist doch nur Fiktion, es ist nur Papier. Und nur weil wir alle glauben, damit haben wir was Seriöses, wird es was Seriöses. Und bei Gold, ich meine, was kann man damit machen? Essen kann man es nicht. Man kann es nicht anpflanzen. Ist auch total sinnlos. Und Bitcoin ist genauso sinnlos, aber ist auch nicht besser oder schlechter als was anderes. Und Fahrten mit dem Taxifahrer, das ist immer wieder interessant. Ein iranischer Taxifahrer, den habe ich auch nach Bitcoin gefragt. Und sagte, sozusagen der halbe Iran hat Bitcoin. Denn in einem korrupten Regime freut man sich, wenn man Geld aufbewahren und transferieren kann und die Regierung guckt nicht zu. Also das sind ganz, ganz starke Argumente. Auch wieder Negativargumente. Wenn man das lernt über die Hackerkultur, die Hacker lassen sich regelmäßig immer in Bitcoin bezahlen. Ja, also ist auch das die Währung der Unterwelt, die wir da haben.
Meinen Sie jetzt diese Ransomware-Attacken und solche Sachen?
Ganz genau. Ja. Und da heißt es, also da gibt es ja Profis, also es gibt ja Abwicklungsanwälte, die das abwickeln dann für einen und die Überweisungen bewerkstelligen, nachdem man vorher mit den Erpressern gehandelt hat. Und das ist immer in Bitcoin. Ja. Also wir haben sowohl auf der Schatten- als auch auf der Sonnenseite des Lebens diese Bitcoins.
Wobei man natürlich dann auch so weit gehen könnte und sagen könnte, aus rein ökonomischer Sicht ist das wiederum ein Beweis dafür, dass das System funktioniert.
Ja, super gut, ist sehr stabil. Ist ja nie was passiert in den letzten 15 Jahren, ne? Mit Bitcoin.
Sie haben Faust 2 erwähnt, das finde ich toll. Der Jens Weidmann, der ehemalige Bundesbankchef, hat das mal zitiert in einer Rede als Warnung vor der Inflation.
Ja, und das war auch für uns ein Grund. Also ich habe mir angeguckt, ich muss Ihnen einmal erzählen, ich habe mir angeguckt, was passiert eigentlich jeden Tag auf der Welt? Ich habe mir das gerade nochmal aufgeschrieben, dann gucke ich hier auf meinen Zettel. Jedes Jahr werden auf der Welt so vielleicht 1 Milliarde an Bargeld wird gedruckt. So, das schwirrt da rum und treibt die Preise nach oben. Gold jeden Tag knappe 10 Tonnen, das sind etwa 500 Millionen Euro. Und Bitcoin 450 herzige kleine Bitcoins kommen auf die Welt. Das sind etwa 40 Millionen. Und wenn man sich das mal anschaut, das Ungleichgewicht zwischen den riesigen Papiergeldmengen, den großen Goldmengen und dem kleinen Bitcoin, ahnt man, dass da noch Platz nach oben ist.
Ist das auch der Grund, haben Sie gemeint, 1 Milliarde, nur damit Sie es richtig haben, Sie haben gesagt, 1 Milliarde wird gedruckt an Bargeld?
Ja, also über ChatGPT, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber frisches Geld wird, ich weiß nicht, ob es USA sind oder gesamte Welt, aber etwa 1 Milliarde wird an Papiergeld.
Aber wirklich an Cash, meinen Sie, an zusätzlichen
ja,
Cash?
Ja, das
okay.
Cash, ja.
Okay,
ja,
weil das klingt irgendwie so wenig, 1 Milliarde, das ist heutzutage
ist nicht viel, ne?
Ist nee, ja nee. Nicht mehr viel, ja. Nee. Nico, soll ich Bitcoin kaufen? Wo geht der Preis hin? Ich habe nicht die Antwort auf alle diese Fragen, die mir gestellt wird. Aber wenn ihr Bitcoin kaufen wollt, dann schaut rein bei Coinfinity. Legt einen Sparplan an, investiert ohne Stress. Ihr müsst nicht ständig den Markt beobachten, wenn ihr einfach regelmäßig nachkauft. Ideal für Einsteiger, ein unkomplizierter Weg, für Neulinge in Bitcoin zu investieren. Und natürlich ideal auch für Bitcoiner, die ihre Keys selbst halten wollen, denn Coinfinity überweist die Summe direkt auf deine Wallet. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT spart ihr euch 21% in den ersten 6 Monaten bei Coinfinity. Findet ihr in allen App-Stores, findet ihr bei coinfinity.co und ihr könnt dort natürlich auch Einmalkäufe machen, ihr könnt dort verkaufen, ihr könnt dort auch das Lightning-Netzwerk nutzen und für all das gilt auch mein Code, um eure Kosten zu reduzieren. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only-Edition, minimalistische USB-C-Hardware-Wallet, Open-Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code WASBITCOINBRINGT für 5%. Sichere deine Bitcoin jetzt in Edelstahl und schütze sie so vor Wasserschäden, Hausbränden und kaputten Hardware-Wallets. Das Sidor Bitcoin Backup ist die unverzichtbare Ergänzung zu einer Hardware-Wallet und mit dem Code WASBITCOINBRINGT bekommt ihr 5% Rabatt. Schaut rein bei sidor.io. Haben Sie das damals schon, weil Sie haben gesagt, okay, wir brauchen eine Technologie, mit der wir auch raus können aus dem Fiat-System, aber haben Sie das damals auch schon verstanden, dass das auch bedeutet, dass es aufwerten wird in Sachen Anlageklasse oder
ja,
ist das
ja, eindeutig gekommen? Ja, ich habe einfach die Notwendigkeit gesehen. Also das technische Prinzip ist ja toll und wenn wir vielleicht auf andere Kryptowährungen gleich kommen, andere sind auch wirklich genial, um Transaktionen abzuwickeln. Da ist bei Bitcoin das ein bisschen träge und aufwendig. Aber ich bin ja Value-Investor. Ein knappes Gut mit nahezu unbegrenzter Nachfrage treibt die Preise nach oben. Das war einfach meine Logik dahinter. Es gibt ja auch noch dieses Staking, womit man sozusagen eine Art Dividendenrendite noch dazu bekommen kann, aber das mache ich nicht. Genau, es gibt ein paar Güter, die knapp sind auf der Welt, wie Privatsphäre ist was ganz, ganz Wertvolles. Aber Bitcoin ist auch was Wertvolles, weil keine Regierung auf der Welt es vermehren kann. Und diese Knappheit, so dachte ich mir damals, wird eine hohe Anziehungskraft gewinnen im Laufe der Jahre. Und ich weiß noch, als der Kurs bei 10.000 war, ich war bei NTV da in Köln für eine Sondersendung und dann irgendwie bei 10.000 sagte ich, es könnte auch 100.000 sein. Jetzt sind wir fast da. Und jetzt ein bisschen provozierend, aber warum soll es sich nicht nochmal verdreifachen oder verfünffachen? Das haben wir schon ein paar Mal jetzt hinter uns. Das kann noch ziemliche Sprünge nach oben machen. Wir kommen dann an andere Grenzen, also praktisch Stromverbrauch und so weiter, aber unbegrenzte Nachfrage, knappes Angebot spricht für steigende Kurse.
Was bräuchte es aus Ihrer Sicht? Sie kennen die Märkte, Sie wissen, was bräuchte es, damit Bitcoin sich verdreifacht, verfünffacht nochmal von hier aus? Also woher soll dieses Geld kommen?
Es könnten zum Teil die Notenbanken sein. Wenn die Notenbanken sich neben dem Goldlager noch ein bisschen Bitcoin-Lager anlegen, dann ist es ganz schnell die Nachfrage, die den Kurs nach oben treiben könnte. Und dann werden andere Privatkunden hinterherkommen und sagen, will ich jetzt auch haben. Also es ist dann auch die dann folgende private Nachfrage. Und auch wenn die Vermögensverwalter weltweit sagen, das gehört in jedes gute, ausbalancierte Depot hinein, auch da wird Nachfrage herkommen. Weiterer Bereich, die Schurkenstaaten dieser Welt. Als ich neulich in China war, lese ich die South China Morning Post und da steht drin, China liefert ungern nur noch an Russland, weil die ihre Rechnung nicht bezahlen. Zahlen oder bezahlen können.
Interessant.
Bezahlen können teilweise auch, weil sie aus dem SWIFT-System rausgeflogen sind. Also die Giro-Überweisungen klappen nicht mehr im westlichen System. Aber eine Bitcoin-Überweisung würde jederzeit gehen. Und damit kann ich dann eben auch Öl verkaufen und alle möglichen unsauberen Geschäfte machen. Also es gibt Nachfrage aus allen Richtungen.
Ist das in meinen Augen, ich war nicht so schlau 2016, also ich bin immer wieder off and on gewesen bei Bitcoin, aber ich hatte länger gebraucht, bis ich so weit war, dass ich es auch akzeptiert habe, dass das real ist. Aber dass wir jetzt schon darüber reden, dass der US-Präsident Bitcoin-Reserven anlegen möchte und Russland und China Bitcoin nutzen, ist das nicht schon, also geht das nicht schon fast zu schnell?
Aber vielleicht tun sie es ja schon längst. Überlegen Sie doch mal, wie handeln die? Also wir wissen ja, dass sehr viele Transaktionen, wo Russland auf der Embargo-Liste steht, über Kasachstan abgewickelt werden. Wollen Sie eine Banküberweisung von Moskau nach Kasachstan machen, die dann weitergeht nach, ich sag mal, Italien? Oder läuft das nicht ohnehin schon?
Ich weiß es nicht. Haben Sie Hinweise darauf, dass es läuft, oder ist es nur Vermutung?
Ist eine Vermutung. Mhm. Ist eine Vermutung. Und man im Drogenbereich und so weiter weiß man das. Ne? Es gibt ja, übrigens ist Bitcoin durchaus auch knackbar. Also es bietet einen gewissen Schutz, weil die Hürden zum Entziffern sehr hoch sind. Aber es gibt immer wieder auch FBI-Fälle, wo das FBI dann eben solchen Bitcoin-Ketten hinterhergeht und guckt, wo ist eigentlich das Geld aus dem, was weiß ich, aus der damaligen Attacke hingeflossen. Also es bietet keine komplette Sicherheit und ich vermute auch, dass die Geheimdienste draufschauen, wer macht gerade mit wem Transaktionen. Also es ist nicht hundertprozentig geschützt, aber weitgehend geschützt.
Es bietet eine bessere Privatsphäre, Sie haben ja vorher gesagt, Privatsphäre als jetzt das klassische System, aber es ist nicht so, es ist nicht das Paradies für Kriminelle, als das es oft bezeichnet wird, weil natürlich die Verfolgungsbehörden, das weiß ich sogar, selbst hier in Österreich, selbst kleine Drogendealer wurden schon vor mittlerweile 7, 8 Jahren über die Bitcoin-Blockchain ausgeforscht. Ja. Wenn man einmal den Namen in Verbindung bringen kann mit einer gewissen Adresse oder Transaktion, dann geht das ganz schnell.
Ja, speziell wenn und falls die Quantencomputer dazu auch in der Lage sein sollten, was noch wohl ein paar Jahre dauert, dann wird das mit dem Entschlüsseln wesentlich schneller gehen als bisher. Das ist auch eine echte Gefahr für den Bitcoin, meiner Ansicht nach.
Quantencomputer ist Gefahr, ja.
Ja, aber nochmal ganz kurz von den Entschlüsselungen. Wenn ich heute Geld überweise auf ein Konto, wir machen ja viel internationales Geschäft hier mit Wertpapieren weltweit, und wir haben viel Zahlungen, die ins Ausland zu leisten sind. der Kollege sagt mir, er macht dann immer eine Meldung nach der Außenwirtschaftsverordnung. Das wusste ich gar nicht. Also weiß nicht, wo der Grenzbetrag ist, ob das 10.000 ist oder so, aber wir müssen heute schon sehr, sehr viel melden. Wir sind heute schon im Zahlungsverkehr komplett durchsichtig. Bei den Geldscheinen weiß ich von einer Firma, die erfasst die Geldscheinnummern. Also da weiß man auch, wo mein Geldschein von gestern hingewandert ist. Nicht systematisch, aber punktuell. Und bei Bitcoin haben wir noch einen relativ guten Schutz.
Merken Sie das auch im Privaten, in den unter Freunden, Bekannten, dass dann langsam ein Interesse auch besteht, nicht nur am Geld investieren, sondern auch an diesen Privatsphären-Technologien etc.?
Das sehe ich nicht, nein.
Und von der Firma her, können Sie uns was darüber erzählen, wie viel Geld haben Sie investiert, wie viele Kunden, was für Kunden haben Sie? Natürlich nichts, was nicht öffentlich bekannt ist, aber nur, damit wir ein Bild bekommen.
Ja, also das sind ordentliche Beträge. Wir haben 3 Bitcoin-Zertifikate und ein Ethereum-Zertifikat, um ein bisschen zu diversifizieren. Und wir haben ungefähr um die 10%, ungefähr 80 Millionen investiert in Bitcoin.
10%, also der Gesamtsumme sind ungefähr 800 Millionen von dem, was Sie investiert haben.
Ja, genau. Und 10% davon sind etwa Bitcoin, ganz grob nur.
Mhm. Und Sie haben vorher jetzt durchblicken lassen, dass Sie da auch rebalancen, glaube ich, also dass genau, quasi abgebaut wird.
Ja, ich meine, ich bin ja Fondsmanager. Ich muss gucken, dass ich ausgewogen bleibe und nicht zu viel Eier in einen Korb reinlege. Das ist einfach meine gesetzliche Verpflichtung, die ich habe. Und wir haben so als Pauschalregel, immer wenn diese 4 Kryptopositionen über 10% hinausgehen, verkaufen wir oben aus der Spitze was raus.
Glauben Sie, dass der Einfluss von professionellen Investoren auch diese Volatilität von Bitcoin mit der Zeit glätten kann?
Ja, muss eigentlich so sein. Also je mehr Marktteilnehmer ich habe, desto mehr Interessen habe ich, desto mehr Zu- und Abflüsse habe ich und das müsste deutlich glätten. Das ist ja heute auch noch von den Kursen her, das sieht ja wirklich wie Wildwest aus. Ne? Da mal ein 20% Sprung, dann wieder 4 Wochen lang so ein Seitwärtskanal irgendwo, wo ich dann manchmal denke, das ist vielleicht ein automatischer Händler, der dann immer ausjustiert bei bestimmten Preisniveaus, dann läuft es wieder davon ein Stückchen. Also das ist noch ziemlich sehr anders als im Aktien- oder im Rentenmarkt.
Das heißt, was Sie vorher gesagt haben, wenn Sie sagen, warum soll sich nicht noch weiter mal verdreifachen, verfünffachen, was ist verfünft, das sind dann 500,5 Millionen. Ich meine, der Gold Market Cap, da wären wir schon bei über 800.000 inzwischen, weil Gold so stark gestiegen ist. Das heißt, wir sehen ja die Reaktion auf die Inflation auch im klassischen Gold quasi. Sie haben gesagt, Sie sind Value Investor. Bei Value Investor denkt man sofort an Warren Buffett und Warren Buffett hasst Bitcoin. Mhm. Wie lässt sich das, können Sie das Value Investing ein bisschen erklären? Ich glaube, das wäre spannend.
Ja, ich fange erst einmal von vorn an mit den Zahlen, die Sie gerade nannten.
Ja, bitte.
Ich hatte nochmal nachgeguckt. Also der Wert allen Goldes auf der Welt ist etwa 14 Milliarden. 14 Billionen,
Moment. Ja, Billionen, ja.
14 Billionen, also die Nullen, das ist immer schwierig. Nicht nur im privaten Portemonnaie. 14 Billionen ist der Wert allen Goldes, 2 Billionen der Wert von Bitcoin. Und wenn wir davon ausgehen, dass Bitcoin allmählich die Akzeptanz findet, in die Richtung der Akzeptanz von Gold reingeht, vielleicht halb so populär ist, dann reden wir von einem Sprung von 2 auf 7 etwa hoch. Das wäre schon mal alleine für 3,5-fachung. Und das sind ja plausible Größenordnungen. Also ich würde mal sagen, das ist stimmig irgendwie von der Zahl her.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben es ja schon ein paar Mal gesehen bei Bitcoin. Also von 100 auf 1000 war schon crazy, von 1000 auf 10.000 war extrem irre, aber von 10.000 auf 60.000 war dann schon irgendwie okay. Das kennen wir schon. Und jetzt sind wir bei 100.000.
Ja, ja.
Und das müsste ja eigentlich so gesehen erst der Anfang sein, wenn man jetzt ganz, wenn man sich so weit aus dem Fenster lehnen will.
Ja, wobei die Obergrenze sind irgendwo die Schürfkosten. Also ich sage mal beim Gold, wenn der Goldpreis zu hoch steigt, wird die Goldmine in Südafrika noch einen Kilometer nach unten in den Boden rein versenkt. Also wir liegen, glaube ich, bei 3 Kilometer, ich hoffe, ich irre mich da nicht, bei 3 Kilometer Schürftiefe beim Gold, da ist schon ganz schön heiß da unten. Das und dann noch einen Kilometer unten dranhängen, lohnt sich dann, wenn der Preis zu hoch gestiegen ist.
Gut, das geht bei Bitcoin nicht.
Ja, aber die Schürfkosten korrespondieren mit dem Weltmarktpreis. Wenn der Weltmarktpreis höher ist als die Schürfkosten, wird mehr geschürft und so weiter. Und wenn der Weltmarktpreis fällt, werden die Minen zugemacht und stillgelegt. Und das ist ja bei Bitcoin ähnlich. Ich habe ja die Stromkosten für das Schürfen von Bitcoin und ich habe den Marktpreis von Bitcoin. Und wenn der Marktpreis steigt, dann werden mehr Computer, mehr Rechenzentren ans Netz gehängt und es wird mehr geschürft, bis dann der Preis wieder ein Stückchen runterkommt. Und dann wird man so, man hat dann solche Zyklen wahrscheinlich, wo es dann mal wieder zu viel geschürft wird und zu wenig geschürft wird.
Aber da gibt es einen eingebauten Stopp. Also alle zwei Wochen wird die Schwierigkeit der Produktion angepasst an die Menge an Strom, die gerade da ist. Und ja. Das bedeutet, das ist nicht möglich. Wir können alle Computer der Welt anhängen. Es würde die Schürfgeschwindigkeit nur marginal sich ändern und dann würde die Schwierigkeit nach oben gehen und dann bleibt, also der vorgegebene Kurve, die wird's kaum verändert. Also man kann es nicht ausweiten bei Bitcoin. Also bei Gold kann man es schon. Ich sage auch immer gerne, dass ja die klassische Investment-Bubble einhergeht eigentlich mit einer Ausweitung des Angebots. Gold, Immobilien, auch bei Aktien. Und bei Bitcoin ist das eigentlich nicht möglich.
Ja, den Mechanismus müssen Sie mir noch irgendwann mal erklären, weil ich kenne nur diese Halving Rate immer, dass man sagt, für jeden Block, den du verschlüsselst, kriegst du dann 3,5 Bitcoin und dann wird es eben von Jahr zu Jahr weniger, weil da ja die Rechenleistung drin steckt. Okay, mit der Hash-Rate wird das dann praktisch nochmal fein gesteuert.
Das sogenannte Difficulty Adjustment. Ja. Das System erkennt quasi, wie viel Computerpower geht rein. Und wenn zu viel reingeht, dann wird die Schwierigkeit, die Nummer zu finden quasi erhöht. Und dadurch, am Ende des Tages wird sichergestellt, dass nicht mehr Bitcoin gemeint werden als vorgesehen. Und dass immer diese, alle 10 Minuten bleiben wir bei den 3,125 und mehr gibt's nicht. Bis zum Halving und dann wird's noch weniger.
Genau. Das heißt aber, wenn ich das richtig wie Sie beim Wort nehme, dass die Knappheit zunimmt. Dass der Markt nicht das Angebot regelt, sondern dass das Angebot so hochgefahren wird, aber dann wieder runtergebremst wird, wieder hochgefahren, wieder runtergebremst, sodass wir eigentlich kein steigendes Angebot haben, wenn der Preis steigt.
Außer wenn mehr Menschen bereit sind zu verkaufen. Aber von der Gesamtmenge her haben wir kein steigendes Angebot.
Das spricht sehr stark für diesen steigenden Bitcoin, ne?
Deswegen sitzen wir hier, ja. Also genau. Man kann natürlich dann noch hineinsagen, okay, da gibt es solche Gaunereien wie FTX, die dann Bitcoin verkaufen, die sie nicht haben. Sowas kann jederzeit passieren. Mhm. Aber ich glaube, bei ETFs so wie BlackRock und so würde ich mir da keine Sorgen machen. Mhm. Und das wird sich mit der Zeit auch nicht mehr im relevanten Maß möglich sein, weil es eben so stark, so einfach ist es, in Eigenverwahrung auch zu nehmen. Ja.
Ja, und was ich eben auch so schön finde, es verschwinden ja immer Bitcoins irgendwo, oder? Die hat dann jemand auf einem Stick und den Stick hat er verloren und das Geld ist weg. Also die Menge wird eher weniger als mehr.
Das ist dann die Frage wiederum mit den Quantencomputern, wenn die dann soweit sind, weil wir können das System, soweit ich das verstehe, da endet dann auch mein technisches Verständnis, aber wir können das System Quantencomputer sicher machen, aber dazu ist potenziell die Bewegung von der Münzen auf neue Adressen erforderlich. Und das ist dann für die verloren gegangen sind, nicht möglich. Das heißt, dass wir quasi in eine Situation kommen könnten, wo Quantencomputer die alten wieder aktivieren, während die neuen sicher sind. Also quasi die alle, auf die wir Zugriff haben, die können wir sichern, aber die verloren gegangen sind, können dann wieder. Aber das ist halt so wie die Quanten, das ist alles so ein bisschen Zukunftsmusik und keiner weiß genau, was dann passiert. Aber ich glaube, es ist fair, darüber zu reden. Also man darf nicht nur mit der rosaroten Brille durch die Welt gehen.
Ja. Sie sprachen über das Value Investieren gerade, ne?
Genau.
Das habe ich von dem Warren Buffett gelernt und der hat es wiederum von seinem Lehrer Benjamin Graham gelernt. Billig einkaufen, teuer verkaufen. Hört sich ziemlich einfach an. Das kann man bei Aktien eben auch machen. Die meisten Leute machen es bei Aktien umgekehrt. Die kaufen lieber teuer, wenn es gut gelaufen ist und verkaufen, wenn es fällt. Ich versuche eben, wenn es gefallen ist, zu kaufen und das Steigen mitzuerleben. So, und da gibt es verschiedene Gründe, warum oder was man eigentlich haben möchte. Manchmal möchte man eine Firma haben, die hohe laufende Ausschüttungen hat, also Dividende und noch eine Dividende und noch eine mehr. Manchmal möchte man eine Firma haben, die viel Gewinn macht für den Preis, also ein billiges Gewinnverhältnis. Und manchmal möchte man Firmen haben, die ein absolut knappes Gut besitzen, wie irgendwie Schürfrechte an, ich sag mal, Lithium oder irgendetwas anderem. Etwas, was man nur ganz wenig überhaupt hat auf der Welt. Und da sagt man, da habe ich eben eine knappe Ware und die möchte ich gern billig kaufen. Und für mich ist Bitcoin einfach eine knappe Ware, wie viele andere auch. So einfach ist das.
Es gibt dieses eine Argument, das oft kommt von vielen Menschen, die sich auch damit eher oberflächlich beschäftigt haben, die sagen, naja, aber es gibt ja noch 10 Millionen andere Kryptowährungen. Also was macht Bitcoin aus Ihrer Sicht anders oder besonders in dieser Knappheit?
Das sind an sich zwei Dinge. A, es hat sich bewährt. Das ist das Interessante. Ich meine, die Bitcoin-Blockchain ist ja stabil und da ist ich habe bisher nicht von Skandalen gehört. Es gibt immer mal Skandale mit Veruntreuung, das ist was anderes, aber die Blockchain, das Konzept ist bisher stabil und die mangelnde Vermehrbarkeit. Bei allen anderen habe ich die Gefahr, dass einfach, also zwei Gefahren sogar, dass irgendjemand neue Coins ausgibt oder dass eine technologische Ablösung kommt. Also ich trenne das in zwei Teile. Die Aufbewahrung, das ist Bitcoin, die Transaktionen, das sind die anderen Kryptowährungen. Und da gibt es eben Namen wie Ripple und Ethereum und Avalanche und Solana und Cardano und so weiter. Das sind alles Werkzeuge im Werkzeugkasten der Finanztransaktionen. Und das sind ganz andere Welt. Ich wünsche mir, dass wir da Blockchain-Entwicklungen haben, dass ich zum Beispiel bei einer Aktie kaufen kann. Und im Moment des Kaufs habe ich die Bezahlung auch schon geleistet. Mhm. Das ist enorm kompliziert, was heute passiert. Hinter jedem Aktienkauf steckt ganz viel Papierkrempel, von dem die meisten Leute überhaupt nichts wissen. Es gibt so Begriffe wie fail to deliver. Das ist, man hat ein Wertpapier verkauft, aber hat es gar nicht. Und also das sind Störungen im Ablauf, die dauernd sind. Heute dauert es in Europa 2 Tage, in den USA 1 Tag, bis so ein Wertpapier wirklich abgerechnet ist. Es wäre doch so schön, wenn das im exakt gleichen Moment abgerechnet wäre, wie es, also bezahlt wäre, wie ich es kaufe. Und dafür ist natürlich die Blockchain perfekt geeignet. Wir hätten übrigens dann auch keine Cum-Ex-Skandale mehr, weil in dem Moment hat ja nur ein Eigentümer dieses Wertpapier. Also das ließ sich hundertprozentig nachvollziehen. Diese Schweinereien würden flachfallen. Aber da weiß ich nicht im Wettbewerb der Systeme, was sich durchsetzt. Da gibt es ja Kryptowährungen, die, sag mal, dieses Verpacken machen. Also ich packe 100 Transaktionen in einen Block rein und hänge den dann in die Blockchain hinein. Wie das Spiel am Ende ausgeht, weiß ich nicht. Es ist hochgradig spannend. Das Stichwort Decentralized Finance finde ich unglaublich aufregend. Der praktische Weg dahin ist schwierig. Ich würde ja gern unsere Aktienfonds in die Blockchain reinhängen. Aber der klassische Umweg, den ich bisher immer erst präsentiert bekommen habe, ist, ich muss erst sozusagen eine Firma gründen, die tokenisiere ich und dann kann ich das Ganze handelbar machen. Wenn ich die Fondsanteile neben dem normalen Kauf über die Bank auch direkt über die Blockchain handeln dürfte, wäre ich überglücklich. Da weiß ich aber nicht genau, was sich durchsetzt, aber ich bin der Erste, der es benutzt, wenn es kommt.
Das ist sehr spannend. Ich glaube, ich würde sagen, das hat aber mit Bitcoin gar nicht viel zu tun in Wahrheit. Außer es läuft dann theoretisch auch auf Bitcoin, ist auch möglich, aber weiß ich nicht. Ja, ich habe das schon oft gehört. Ich glaube, dass das bestehende System vielleicht sogar noch widerstandsfähiger ist als anderswo. Nachdem Sie das jetzt auch nicht erst seit gestern machen, die Geldanlage, die Vermögensverwaltung auch für Ihre Kunden, wie steht's denn um die Investmentsituation der Deutschen? Man hört immer, die meisten haben gar keine Aktien, haben das Geld am Sparbuch liegen, jetzt ist die Inflation wird die Inflation immer schlimmer. Dreht sich das langsam zum Besseren oder bleibt das so wie früher?
Ja, also das Schöne war, dass während der Corona-Krise viele Jugendliche den Wertpapierhandel über das Smartphone entdeckt haben. Ein großer Name in dem Bereich ist eben die Trade Republic, die da häufig ein Markenname ist, aber es gibt viele andere, die es auch sehr gut machen. Ich sag mal, wisch und weg. Also ich wische irgendwas an und dann habe ich es gekauft und fertig und verkaufe es morgen wieder. Das ist erstmal gut. Ein Interesse für die Wertpapiere. Was mir fehlt und wo ich auch eine Trendwende erwarte, vom Spekulieren zum Investieren überzugehen. Die meisten zocken da rum und machen rum und fühlen sich sehr wohl dabei, weil sie die Entscheidungen treffen. Mhm. Beim Investieren geht es auch viel drum, zu entscheiden und liegen zu lassen. Also man hat diesen netten Satz, it's better to be in the market than to time the market. Also time in the market is more important than to time the market. Also einfach nur dabei bleiben und den Firmen beim Wachsen zuzusehen. Diesen Umschwung möchte ich noch haben. Generell sind es zu wenig Leute. Wir reden immer wieder drum, auch jetzt gerade über die Schweden oder die Norweger, wie viel Geld die in Aktien haben, wie wohlhabend die sind. Und hier in Deutschland haben wir immer noch eine Sparbuchmentalität. Und Sparbuch minus Inflation führt am Ende zu Verarmung. Und das habe ich bei Aktien nicht. Und da tut es mir in der Seele weh, die Unwissenheit und die Voreingenommenheit der Deutschen. Und ich habe es eigentlich aufgegeben, die Menschen dort zu bekehren. Ich bin öfters mal in Schulen gegangen und da gibt es dann 2 von 50, die sich ernsthaft interessieren. Ich glaube, das Schulsystem gibt es nicht her.
Wir haben in Österreich genau dieselbe Situation. Meine Vermutung ist, dass das einfach die Erfahrung mit der harten D-Mark und dem später an die D-Mark gebundenen Schilling war, dass man damals eben noch gut sparen konnte in der Nachkriegszeit.
Aber das ist ja auch eine Täuschung. Ich lese gerade in diesen Tagen das Tagebuch meiner Großtante und die schreibt dann eben 1948, jetzt ist neues Geld da. Wir bekommen 60 Mark und 40 erst und dann 20 hinterher. So, wenn man mal durchguckt, wie häufig hat in Deutschland es neue Währungen gegeben? Ich kriege es nicht alle zusammen, aber wir haben auf alle Fälle eine Ostmark und eine westdeutsche Mark gehabt. Wir haben die D-Mark dann, die gemeinsame D-Mark gehabt und wir haben den Euro bekommen. Davor hatten wir die Reichsmark. Davor gab es, glaube ich, auch nochmal eine,
Die Rentenmark und davor auch wieder Reichsmark, aber das war die Hyperinflationsreichsmark, nicht?
Genau. Und dann gehe ich auch in eine Ausstellung hier in Frankfurt im Historischen Museum über die Inflation 1923. Wir haben ganz schön viel Währung mitgemacht. Und ach, jetzt zitiere ich nochmal wieder eine andere Geschichte. Auf der Biennale in Venedig gab es mal ein Pavillon, wo die ganzen Währungen der Länder mal dargestellt waren als Fahnen. Und da sieht man eigentlich, dass die Länder kürzer halten als die Aktien, die in den Ländern beheimatet sind. Also eine Nestlé ist eine Ausnahme, die Schweiz gibt es schon seit 1291, aber die Firmen halten länger als die Länder, in denen sie beheimatet sind. Das gilt auch für die Währungen. Und darum ist es eine vermeintliche Sicherheit. Es kann aber in 5 Jahren schon wieder vorbei sein mit dem Euro.
Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Marc Walleck und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen, wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li. Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann. Und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt. Und weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt. Was Bitcoin bringt, ist ein stolzer Partner von Admira Wacker, dem österreichischen Bitcoin-Fußballclub. Holt euch jetzt das Trikot in der neuesten Ausführung. Admira Wacker Bitcoin-Trikot mit Was Bitcoin bringt auf dem Ärmel. Der Link ist in der Description und mit dem Code Was Bitcoin bringt bekommt ihr es günstiger. Ihr könnt auch mit Bitcoin und Lightning bezahlen. Gut, das würden einige dann begrüßen, weil dann würde man vielleicht die Bundesbank wieder abstauben und der Herr Weidmann, der den Faustus gelesen hat, kommt dann zurück und macht wieder hartes Geld.
Ja, ich denke eigentlich, es wäre logisch, dass wir irgendwie eine Nord- oder eine Südmark kriegen oder hier einfach ganze Alpenregion als einen Wirtschaftsraum. Das wäre ziemlich homogen als ein Wirtschaftszentrum mit einer Währung. Es geht ja darum, bei den Währungen drum, die Wettbewerbsfähigkeit der Nation ein bisschen abzubilden. Eine Nation, die sehr, sehr werthaltig ist, die hat eben auch eine höhere Währung. Und wenn eine da nicht mithalten kann, dann wertet sie ab. Und wenn ich das alles zusammenpacke in einem Euro, dann habe ich sehr unterschiedliche Wirtschaftsgebiete, die eigentlich nicht zusammengehören. Und das knirscht. Und das haben wir ja erlebt damit, mit Griechenland zum Beispiel. Das knirscht immer wieder. Es wäre schon logisch, man würde das Währungsgebiet anders schneiden. Aber mich fragt ja keiner.
Ja, ich frage Sie schon. Also es ist ein Thema, das wir schon lange nicht mehr besprochen haben. Das gab es damals während der Griechenland-Krise. Das war vor der Zypern-Krise noch, da gab es diese Diskussion um den Kern-Euro und den Nord-Euro und so weiter, aber ich habe das immer eher so als Drohgebärde aufgefasst, so dass die Deutschen sagen, irgendwann ist uns genug, aber das ist halt auch das Problem mit Deutschland, dass man traut sich eigentlich kein nicht voranzugehen, also man möchte nicht im Führersitz sitzen.
Genau, und Deutschland hat auch profitiert, weil wir praktisch die Ware unter Wert abgeben, ne? In einem einheitlichen Wechselkurs. Bei einer Aufwertung der früheren D-Mark wäre es viel schwieriger für Deutschland zu exportieren. Und es wird uns leichter gemacht, weil wir eben sozusagen unter Wert abgeben. Und das macht dann Urlaubsreisen in manche schwächere Länder also teuer, weil die auch mit der falschen Währung agieren. Auch Deutschland überhaupt, Osten und Westen, wir haben eine Währung, aber die Leistungsfähigkeit der Wirtschaftssysteme Ost- und Westdeutschland ist eben unterschiedlich. Und darum ist der Osten teilweise so nicht ausgehungert, aber hat zu wenig Kraft entwickeln können, weil die Währung nicht gestimmt hat. Mit einer anderen Währung wären die ostdeutschen Waren viel attraktiver gewesen und die Investitionen dort viel attraktiver. Aber das sind dann eben politische Zwänge, die über dem Ganzen stehen.
Sie meinen, dass man tatsächlich nach der Wende eine Zeit lang noch eine Ostmark hätte behalten müssen?
Genau, ja. Ich habe den Chef, den Finanzchef eines großen Autoherstellers erlebt, der sagte, das ist doch ein Traum. Wenn es zwei Währungsgebiete gegeben hätte, wir können in Ostdeutschland produzieren zu super guten Wechselkursen mitten in Europa und das exportieren. Mhm. Und der Traum war dann vorbei mit dem einheitlichen Wechselkurs.
Das habe ich noch nie gehört, aber das ist sehr interessant.
Ja.
Autoindustrie ist ein guter Punkt, da müsste ich Sie jetzt schon fragen. Ich meine, man hört immer nur Hiobsbotschaften aus der deutschen Wirtschaft. Wie sieht denn die Gesamtsituation Ihrer Meinung nach aus derzeit?
Schlecht. Ich war ja im Mai in Shanghai und das Straßenbild da, das ist schon bemerkenswert. Die Hälfte der Autos waren Elektroautos. Die Elektroautos waren überwiegend chinesische Autos von Marken, die ich nicht kannte. Und dann fahren nochmal mit dem anderen Nummernschild die Verbrenner rum, die aus westlicher Produktion stammen. Das ist mal so ganz übertrieben, das ganze Bild. China wird unsere Autoindustrie sozusagen im Grund und Boden rammen. Noch passiert es nicht, aber über die Kosten kommt das ganz massiv. Und dann ist die Frage, welcher von den deutschen Autoherstellern kann sich gut genug anpassen, die Kosten runterkriegen und sich so umdrehen, um noch dagegen zu halten. Das wird sehr schwer und kostet noch viel Geld. Und ich hoffe, dass sie alle durchkommen, aber ich weiß es nicht. Einige machen es besser, aber der Druck ist so gewaltig und das ist immer noch nicht angekommen. Heute höre ich, gibt es, glaube ich, Warnstreiks beim VW-Konzern. Ist ja auch gerechtfertigt, dass ein Arbeitnehmer für seinen Arbeitsplatz demonstriert, aber man kann die Werke hier nicht alle aufrechterhalten. Sie rechnen sich nicht. Und wenn ich mir anschaue, was an neuen Werken entstanden ist, ob das im Stellantis-Konzern ist, zu dem ja auch Fiat und Opel gehören, oder eben bei Volkswagen, das ist ja alles im nicht deutschen, europäischen, östlichen Ausland im Prinzip die Produktion. Und jetzt lese ich eben, dass Daimler-Benz den Motor von Geely produzieren lässt, den neuen Verbrennermotor. Ich weiß nicht, welcher das genau ist, ein Hybrid-Ansatz. Ja, die Standorte hier schmelzen dahin, ist das falsche Wort, aber sie trocknen aus.
Aber das müsste ja dann, und Deutschland, das betrifft ja bei Gott nicht nur Deutschland, also allein in Österreich arbeiten, glaube ich, 300.000 Menschen in der Zulieferindustrie. Mhm. Das müsste ja einen kompletten Strukturwandel in der gesamten europäischen Wirtschaft mit sich führen, sich bringen.
Ja, und das tut es auch, ja.
Aber wohin?
Also teilweise ein Schritt nach Osten. Wir erleben ja, dass die deutsche Produktion in Rumänien zum Beispiel anlandet und dass auch eben Chinesen auch in den östlichen Nachbarländern eben Produktionen hinsetzen, um zum Beispiel Deutschland und Österreich zu beliefern. Das passiert schon, aber der große Druck wird von China herkommen. Also die Kosten, da können wir nicht replizieren.
Aber das bedeutet, dass wir eigentlich unser gesamtes Wirtschaftsmodell überdenken müssen.
Ja. Und das heißt auf gut Deutsch, mehr Startups, Leute, mehr junge Firmen und die groß werden lassen. Und das haben wir heute nicht, ne? Es gibt absolute Top-Firmen, die im Weltmaßstab wirklich großartig sind. Ich weiß nicht, wenn wir gerade bei Österreich sind, in Kärnten, die Infineon, die einfach mit den Computerchips wirklich gut ist, nur als eins von vielen Beispielen. Ich denke an die Pharmaindustrie, die teilweise so ein BioNTech, die immer großartige Sachen macht. Es gibt solche Firmen, nur warum gehen die in die USA zum Listing? Warum machen die ihre Investorentage dort weil hier auch die Bereitschaft nicht da ist zu investieren. Das kann man drehen. Es gibt also wirklich viele Talente, viele junge Gründungen, aber sie haben nicht die Chance, wirklich groß zu werden. Das müssten wir ihnen ermöglichen. Dazu gehört auch ein Internet, das funktioniert. Dazu gehören auch Stromanbindungen, die da sind, eine wirtschaftsfreundliche Verwaltung, die das Unternehmen nicht als Feind betrachtet, sondern als Steuerzahler betrachtet und freundlich begrüßt. Also es gehört so viel dazu. Der Mindset ist im Moment nicht dafür da.
Ich habe doch vorher gefragt, wie in der D-Mark, weil gerade die Bitcoin-Community in Deutschland ist gewaltig. Also dass der Wille da, was aufzubauen mit dieser neuen Technologie, ist voll da. Glauben Sie, dass wir das irgendwie verschmelzen könnten, dass quasi aus diesem Bereich vielleicht innovative Unternehmen entstehen könnten, die Deutschland einen Schub geben?
Ich sehe viele Firmen in dieser Art, auch übrigens bei künstliche Intelligenz, wo wir ja auch einiges machen, tolle Firmen. Unser Europa ist zu kleinteilig zum Hochskalieren. Ich komme vom Finanzmarkt aus, das ist jetzt meine Perspektive. Es kann doch nicht sein, dass mir der Kollege 50 Schriftpapierdokumente bringt, die ich unterschreiben muss, damit wir die Quellensteuer aus verschiedenen Dividendenzahlungen in verschiedener Länder zurückholen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann höre ich, dass die Rechnungen in vielen Bundesländern unterschiedlich ausgestellt werden müssen, je nach Bundesland. Das ist Deutschland allein. Und wie kann eine Firma dann europaweit Produkte anbieten, wenn jedes Land eine etwas andere Regulierung hat? Das gelingt nicht. Also das Großwerden, das gelingt in Deutschland nicht, Frankreich wahrscheinlich auch nicht, in vielen europäischen Ländern nicht.
Also vereinfacht gesagt, wenn ich in Amerika am Markt bin, mache ich einen Werbespot und fülle ein Formular aus und damit erreiche ich dann die gesamte Verwaltung für alle 50 Bundesstaaten und ich erreiche 350 Millionen Menschen, die potenziell mein Produkt kaufen können, während ich das in Europa nicht
schaffe. So ungefähr, ja. Und ich habe auch Leute, die mir helfen. Ich bekomme derzeit sehr viele Anfragen für Venture Capital Finanzierung. Ich habe auch einige gemacht. Aber warum kommen die zu mir, weil sonst keiner da ist? Ich bin nicht der beste Investor für die meisten. Eine professionelle Venture Capital Firma wäre viel, viel besser, weil die auch das Management bereitstellen würde. Es ist einfach wenig junges Kapital da. Ganz praktisches Beispiel vom Freitag. Es war eine Firma da, die produzieren künstliches Fleisch. Brauchen ein paar Millionen. Und für 5 Millionen Gesamtsumme würde man eine Firma kriegen, die absolut aus Einzelzellen wieder Fleisch produziert, ohne dass ich die Atmosphäre mit Methangas von den Kühen verpesten muss.
Richtiges Fleisch.
Richtiges Fleisch. Keine Protein, also keine Linsen, die Geschmack dazu kommen, sondern richtiges, faseriges Muskelfleisch. Mhm. Kriegen noch kein Geld hier, oder? Also die gehen kaputt, bevor sie erfolgreich werden. So wird das ausgehen. Und davon gibt es einige. Also es fehlt das Ökosystem dafür. Die Venture Capitalgeber, eine Szene von Anwälten, die Verträge machen, eine Szene von Menschen, die sich engagieren wollen und ins Risiko reingehen wollen. Und in Deutschland wollen, glaube ich, über die Hälfte in Staatsdienst. Also die sind es jedenfalls nicht. Ich bin ein bisschen pessimistisch auf der Seite. Aber wenn ich anschaue, die größten Firmen der Welt, die wir heute haben, die ganzen Amazons und Microsofts und Alphabets und wen es auch immer da gibt, die sind doch alle im Wesentlichen aus den letzten 30 Jahren entstanden. Mhm. Die Microsoft ist älter. Was haben wir in Europa an vergleichbaren Firmen in den letzten 30 Jahren aus Neugründungen rausgeholt? Die SAP.
Oder? Spotify gibt es noch. Ja. Und Klarna, wobei Klarna ist für mich eher so, wie soll ich sagen, das ist eher ein Zeichen unserer Zeit, dass die Leute jetzt Sneaker in Ratenkrediten kaufen, finde ich jetzt nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Und die gehen jetzt auch alle in Amerika an die Börse. Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Ja. Auch es gibt schon einige, aber keinen, der wirklich in die Größenklasse reingewachsen ist. Und ich hatte es in meinem Investmentbericht gerade geschrieben. Ich weiß noch, wie Karstadt Quelle 1995 mit einem Internetauftritt kam. Weit bevor Amazon überhaupt existierte. So, und ein Bezos hätte dieses Karstadt genommen und hochskaliert auf den Weltmaßstab. Das ist alles vor unseren Augen davon geglitten, weil wir diesen Weltmarkt nicht haben, also den europäischen Markt nicht haben, die Aggressivität fehlt, der Wille, ins Risiko reinzugehen. Es wäre alles hier möglich.
Die Frage ist tatsächlich, ob das funktioniert hätte mit Karstadt, weil Karstadt hätte dann versucht, sofort das gesamte Sortiment ins Internet zu stellen und Bezos hat verstanden, du fängst mit einem Produkt, mit einer Nische an und das waren die Bücher. Ja. Und gerade alle diese Firmen, die Sie da genannt haben, haben so angefangen, nicht? Das ist ja auch das große Problem der deutschen Autoindustrie und aller Legacy-Player, dass sie dieses ganze Zeug von früher mitschleppen müssen. In den Medien genauso. Ja, ich mache hier Fernsehen mit einem Aufwand von ein paar tausend Euro und jeder Fernsehsender braucht für dasselbe 30 Mitarbeiter und noch eine Lizenz und ein Studio und also da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich weiß natürlich, worauf Sie hinaus wollen. Ja, was müssen wir denn machen, Herr Leber? Dann geben Sie uns doch irgendeinen einen positiven Input, abgesehen von den Bitcoin-Investieren am Ende des Tages, um Kapital aufzubauen. Dann haben wir das Kapital. Wie sollen wir es denn verwenden in den nächsten 20 Jahren, damit wir nicht versandeln, wie man so schön sagt?
Ja, ich fange mal mit ein paar einfachen Dingen an. Also ein Thema, das mich seit 5 Jahren beschäftigt, das Altersvorsorgedepot. Praktisch so eine Art steuerfreies Aktiensparen.
Ja,
also,
ja.
Wir haben 2019 das Konzept mal vorgestellt. Das ist jetzt fast umsetzungsreif im Bundestag, aber ich weiß nicht, ob es noch durchkommt in der jetzigen Legislaturperiode. Einfach zu sagen, pack ein bisschen Geld zur Seite. Wir als Staat geben dir ein bisschen was dazu und fangen mal an zu investieren. Eine Lockerung vielleicht bei den Versicherungen, dass nicht alles so hart angerechnet wird. Die Versicherungen machen kaum was in Aktien, weil es einfach ihr Eigenkapital zu stark belastet. Die Schweizer machen das ganz gut. Die Vorsorgekassen haben irgendeine Regel, wie viel Prozent sie in Schweizer Aktien anlegen müssen. Darum sind Schweizer Aktien auch so stark. Das sind so auf der Seite ein paar Themen. Regulierung, ganz massiv. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber 90% der Regulierung wegstreichen, dass man da leichter arbeiten kann. Arbeitsmarktgesetze. Ich meine, in Deutschland muss ich im Prinzip alle Leute abends nach 8 Stunden Arbeit rauswerfen. Ja. Der Herr Lindner hat einen Vorschlag gemacht, alles auf Wochenarbeitszeit umzustellen. Und jeder, der ein bisschen engagiert im Geschäft ist, kommt mit den 8 Stunden in 5 Tagen nicht aus. Also das einfach ein bisschen lockern. Für Gründer die Eigenkapitalbeteiligung erleichtern. Das ist in Deutschland steuerlich prohibitiv, weil auf Ertragswert abgestellt wird und der ist einfach unbezahlbar hoch. In der EU das Goldplating von der Regulierung abschaffen, also dass nicht jede staatliche Regierung was nochmal dran rumbastelt an der EU-Regulierung. Ach, es gibt so viele Stellen. Bearbeitungszeiten in Behörden verkürzen, indem man sagt, was nicht verboten ist, ist genehmigt. Da muss die Behörde selber eben entscheiden, ob sie in die Gänge kommen möchte und so weiter. Also man kann lange Kataloge machen, die alle recht plausibel sind und die sofort wirken würden.
Glauben Sie, dass es noch schlimmer werden muss, bevor es besser wird?
Ja.
Ja, ich auch. Was abschließend, haben Sie eine Szenario, was erwarten Sie jetzt vom Markt generell nächstes Jahr und von Bitcoin im Speziellen?
Ja, also bei Bitcoin hatte ich ja immer diese 300.000 bis 500.000 als Möglichkeit auch in den Raum gestellt. Es gibt keinen logischen Grund dagegen. Auf der Zeitachse habe ich keine Idee, ob und wann das kommt, ob in 3 Jahren oder in 5 Jahren. Aber ich meine schon, es müsste einfach aus der Logik herauskommen. Also das ist meine Bitcoin-Aussage. Dann haben wir in der Welt 2 ganz große Reformer. Der eine heißt Milei, der sitzt in Argentinien, der Mann mit der Kettensäge. El Loco, der Verrückte, der die Wirtschaft radikal liberalisiert mit dramatischen Effekten. Und wenn in Amerika einen ähnlich Verrückten, der sagt, ich räume mal kräftig auf. Der eine ist Musk und der andere ist Trump. Und das könnte eine unglaublich befreiende Wirkung haben für den Rest der Welt als Vorbild.
Aber noch scheint Milei nicht angekommen zu sein in Deutschland. Also.
Aber gucken Sie sich den Aktienkurs an vom Index, das geht ja steil nach oben. Die Mieten fallen in dem Land, weil die Immobilien wieder auf den Markt kommen und so. Also es tut sich sehr, sehr viel. Inflation kommt runter. Das Land wird wieder ernst genommen international.
Absolut. Also ich bin ehrlich gesagt erstaunt, wie schnell es gegangen ist. Ich habe selber in Argentinien gelebt 2008. Ich kenne das Land ein bisschen. Aber in Deutschland, in Österreich, wie Sie es gesagt haben, ist das noch El Loco. Da wird der nicht ernst genommen. Der Lindner hat gesagt, wir müssen ein bisschen mehr Milei wagen und wurde sofort dafür geprügelt. Also die Notwendigkeit eines Mileis scheint den Leuten noch nicht bewusst zu sein.
Nee, wahrhaftig, uns geht's noch so gut. Ja. Und jetzt haben wir in Deutschland eine Wegscheide, eine wirkliche Wegscheide vor uns. Und ich weiß nicht, wie es ausgeht. Wir haben einerseits praktisch die Bewahrer und Behüter, da gehört ein Herr Scholz dazu. Und es ist nicht unvorstellbar, dass er doch wieder an der Regierung bleibt. Er kann sich mit einer Sarah Wagenknecht, vielleicht der Linken zusammentun. Wer weiß, was da rauskommt. Und dann hätten wir, glaube ich, über lange Zeit wirklich eine stagnative Phase. Man kann ja noch mehr Geld verteilen und noch mehr Geld verteilen, aber dadurch wächst das Bruttosozialprodukt nicht. Wir haben auf der anderen Seite die Option Merz. Das wäre mir sehr sympathisch, wenn ein Merz vielleicht mit einem Lindner zusammen regieren würde. In der Konstellation auch mit den Grünen, das könnte funktionieren. Da könnte eine enorme Befreiungskraft rauskommen, wenn man sagt, als Staat halte ich mich zurück, vereinfache, und dann gäbe das sozusagen in dem Dreiklang Milley, Trump, Merz eine gewaltige Aufwärtsbewegung. Und Deutschland wäre dann Vorbild für andere Länder und müsste auch diese Vorbildrolle spielen.
Ich will dran glauben, aber er hat nicht der Merz auch schon gemeint, der Milley und das, der Musk, das will er nicht, da will er sich davon distanzieren.
Ja, das ist Wahlkampf, ja. Und dummerweise ist Merz nicht beliebt. Der strahlt nicht so aus, dass er viele Sympathiestimmen bekommt. Rationale Stimmen sicherlich, Sympathiestimmen vielleicht weniger. Darum bin ich nicht so sicher, dass dieses Merz-Lindner- Habeck, was weiß ich, Szenario plausibel ist. Ich weiß es schlicht nicht. Aber wir haben wirklich zwei Wege, die wir gehen könnten. Ne? Also in der alten Welt verharren oder in eine wirklich spannende, wirtschaftlich aktive neue Welt aufbrechen, wo wir mal waren.
Und da wollen wir wieder hin. Herr Leber, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Einschätzung und für Ihre ehrliche Analyse der Situation. Ich glaube, Sie sprechen da vielen aus der Seele. Wer weiß, ich meine, in Amerika haben die Podcasts auch geholfen, vielleicht können wir ein kleines bisschen dazu beitragen.
Das wäre schön.
Sind Sie so lieb, bleiben Sie noch ganz kurz dran, bis der Upload fertig ist, aber ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich werde natürlich alle, gibt es irgendwelche speziellen Adressen, Newsletter, Social Media, wo Sie die Leute hinleiten wollen?
Gut, also ich muss sagen, wir haben keine Privatkunden direkt, aber es gibt eine Website www.akatis.de, wo Sie viel über unsere Fonds finden, auch viele Videobeiträge, dass man alles nochmal nachvollziehen kann. Auch von Wissenschaftlern von unserer Value-Konferenz ziemlich spannende Vorträge, auch über künstliche Intelligenz, Deregulierung und alles Mögliche, alles auf www.akatis.de zu sehen.
Wunderbar. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und wünsche alles Gute und jetzt schon auch frohe Weihnachten. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.